Liebe Gemeindegäste und Freunde, ich möchte die Fortsetzung vornehmen der Predigtreihe zum ersten Johannesbrief. Mir macht dieser Text, den wir eben gehört haben, Gänsehaut. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es tatsächlich. Können wir das so glauben? Passt das? Können wir das annehmen? Oder anders gefragt, wer darf eigentlich sagen, ich bin Gottes Kind? Ich glaube, es darf jeder sagen, jeder, der um Jesu willen Gottes Kind ist, den Jesus zu Gottes Kind gemacht hat. Aber kann wirklich jeder sagen, ich bin Gottes Kind? Ich glaube nicht, dass es jeder sagen kann. Ich glaube, es kann nur jemand sagen, der an den Sohn Gottes glaubt und der zu Jesus gehört. Für andere Menschen ist das nicht möglich. Nicht jeder kann sagen, ich bin Gottes Kind, wenn er dem misstraut, der uns seine Brüder und Schwestern nennt, Jesus. Man kann das auch verlieren, diese Beziehung. Aber wie passt das alles in die heutige Zeit? Wer redet heute schon davon, Gottes Kind zu sein? Ist das nicht eine antiquierte Sprache oder eine Sprache reserviert für besondere Stunden, Momente, besondere Elemente des Gottesdienstes? Wie kann man das nach außen hin kommunizieren? Funktioniert das eigentlich? Der Schreiber des ersten Johannesbriefs weist darauf hin, die Welt weiß nicht, wer wir sind, denn sie hat Gott nicht erkannt. Die Welt weiß nicht, wer wir sind, Gottes Kinder, denn sie hat Gott nicht erkannt. Woran liegt das? Ich glaube, es liegt daran, dass diese Welt Gott vergessen hat. Dass diese Welt Gott loswerden wollte und auch gottlos geworden ist. Sie hat dabei viel verloren. Liebe, Vergebung, Versöhnung, Gebote und Regeln. Die Welt weiß nicht, wer wir sind, denn sie hat Gott nicht erkannt. Und auch Christen sind ja anpassungsfähig. Ich glaube, dass wir uns heute gut angepasst haben. Entweder sind wir christlich in unserer Kultur oder eher unauffällig, um nicht erkannt zu werden. Und doch ist es wieder möglich und immer mehr Christus in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Und gerade in dieser Adventzeit bietet sich das an. Aber wie ist das, wenn wir dann erkannt werden als Christen, als Kinder Gottes? Ich glaube, es zählt für manchen Außenstehenden als originelle Verhaltensauffälligkeit oder als Christ empfindet man sich als fremd in dieser Welt. Bin ich hier ein Alien? Müssen wir uns damit abfinden, dass unsere Umwelt und die säkulare Gesellschaft den biblischen Gott und den, der ihn bezeugt hat, also Jesus Christus, nicht anerkennt? Scheinbar schon. Offensichtlich ist das der Fall und das ist auch nicht neu. Schon im ersten Jahrhundert wird das beschrieben. Man findet sich möglicherweise damit ab, dass Gott unbekannt ist und uns als Kinder Gottes nicht anerkennt. Andererseits sehe ich die anderen Dinge. Marsch für Jesus im September. Was war das für ein Ereignis hier in dieser Stadt? Was für ein Ruck ging von hier aus auch durch das Land? Und es war möglich, Christus zu bezeugen. Oder nächstes Jahr am Pfingstmontag, Christustag in Linz, ein Datum, das wir nicht vergessen sollten, in unserem Kalender vermerken. Dort wird Christus bekannt und groß gemacht. Wir lassen es nicht verstummen. Wir bringen Christus zur Sprache. Oder am 10. Dezember, 17.15 Uhr, Marsch von der Oper zum Stephansdom, Stopp Christenverfolgung. Jedes Jahr am 10. Dezember stehen Christen auf, um gegen Christenverfolgung zu demonstrieren und setzen damit ein deutliches Zeichen, dass Kinder Gottes miteinander verbunden sind. Und wenn meine Schwester und mein Bruder in Leid ist, in einem anderen Land, bin ich es auch, es betrifft mich auch. Oder, wir haben das eben mitbekommen, Radical Love in Verbindung mit der Evangelischen Allianz. Eine Art Gottes gute Nachricht, das Evangelium zur Sprache zu bringen, in Gruppen hinein, die wir sonst nicht erreichen, wo es Zugänge gibt und wir diese Zugänge auch brauchen. Ich glaube, es gibt Möglichkeiten, über Jesus zu sprechen und als Kinder Gottes in allen Generationen in der Öffentlichkeit aufzutreten. Denn wir können es ja nicht zulassen, oder ich möchte es nicht zulassen, nach dem Motto zu leben, lass doch die Welt zum Teufel gehen und lass sie ihren Highway to Hell singen und das geht wirklich in ins Blut und in den Rhythmus. Hauptsache, wir Kinder Gottes, uns geht es gut, lass die Welt zum Teufel gehen. Ich glaube, dazu ist Christus nicht gekommen. Im ersten Johannesbrief heißt es, was wir einmal sein werden, ist noch gar nicht sichtbar, aber es kommt an den Tag, an dem wir Gott sehen werden, wie er wirklich ist. Ich sehe hier die Kerze stehen, die brennt, und die Menora. Die Kerzen der Menora sehen wir. Wir ahnen, dass sie funktionieren können und welchen Zweck sie haben, aber sie erfüllen den Zweck im Moment nicht. So ähnlich ist es mit den Kindern Gottes bis zur Wiederkunft Jesu. Sie sind da, sie sind Kinder Gottes, wir sind es, aber was wir einmal sein werden, sagt der Schreiber hier, ist noch gar nicht sichtbar, aber es kommt der Tag, an dem wir Gott sehen werden, wie er wirklich ist. Die Kerzen sind vorhanden, sie stehen jeden Sonntag da, aber sie erfüllen nur dann ihren Zweck, wenn von außen jemand kommt, sie anzündet. So ähnlich ist es auch mit den Christen. Wir sind Kinder Gottes schon jetzt, aber wer wir wirklich sein werden, wird erst dann offenbar, wenn Jesus wiederkommt. Und so leben wir in dieser Zeit zwischen dem Advent, dem ersten Advent, als Jesus Christus auf diese Welt kam, Gott Mensch wurde, und dem zweiten Advent, dass Jesus wiederkommt. Und adventlich leben heißt, auf diesen Tag ausgerichtet sein. Zum Beispiel auch zu singen, ich will dich sehen. Das wird dann Wirklichkeit. Wer das voller Hoffnung von Gott erwartet, heißt es im Bibeltext, hält sein Leben rein von Schuld. Für mich stellen sich hier zwei Fragen. Wie weit reicht meine Hoffnung im Blick darauf, dass Jesus kommt? Oder habe ich diese Hoffnung schon längst aufgegeben oder sie ist gar nicht Bestandteil meines Glaubens, weil Jesus ja schon gekommen ist und mir das reicht? Aber gibt es noch eine Hoffnung auf Zukunft hin? Und die zweite Frage, wie halten wir unser Leben rein von Schuld? Auch das kommt zur Sprache. Angenommen, Jesus kommt morgen am 1. Dezember wieder. Wie bestimmt das meine Hoffnung? Macht mir das Hoffnung? Ändert das meinen Alltag heute, wenn ich darauf hoffe, dass Jesus morgen wiederkommt? Und was macht es mit meiner Schuld? Wie halte ich mein Leben rein von Schuld, auch in dieser Perspektive, dass Jesus wiederkommen wird? Oder ist es vielleicht Zeit, dass wir unsere Hoffnung neu auf Gott setzen und Zeit auch, Schuld zu bereinigen? Der Advent ist ja eine Zeit der Erwartung und der Freude. Was erwarten wir eigentlich von Gott in unserem Leben? Und welche Freude bereitet es uns, wenn Schuld vergeben wird und wenn wir anderen vergeben können? Ich glaube, das lohnt sich, es neu im Advent zu entdecken. Und das nicht nur zu bestimmten Stunden, sondern dass wir es ganzheitlich erleben. Wir sind Kinder Gottes, wir bleiben es auch. Wenn wir Kinder Gottes genannt werden und es wirklich sind, dann zeigt sich das im Gehorsam Gott gegenüber. Auch, ob wir Fortschritte im Glauben machen. Ich denke, wer Fortschritte im Glauben machen möchte, Jesus ähnlicher werden, der räumt der Sünde keine Vorrechte ein. Im 1. Johannesbrief ist das sehr deutlich. Hier heißt es, wer sich auf die Sünde einlässt, lehnt sich gegen Gott auf. Sünde gegen mich selbst und auch gegen den, der mich geschaffen hat. Sünde gegen den Nächsten, der auch von Gott geschaffen ist, und Sünde gegen Gott selbst, wenn ich meine, Gott gar nicht zu brauchen. Und es geht darum, dass wir Christus glauben und bekennen, dass Christus eben in diese Welt gekommen ist, um die Sünde wegzunehmen, und er selbst ohne Sünde ist. Weihnachten wurde das deutlich, Karfreitag am Kreuz und Ostern durch die Auferstehung. Und in der Hoffnung, dass er wiederkommt. Es heißt im Johannesbrief, wer mit ihm verbunden bleibt, kann keine Sünde begehen. Wer aber Sünde begeht, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Für mich sind das extrem harte Worte. Fast ein Ideal, was hier geschildert wird. Und doch stellt es mir die Frage, wie sehr bin ich eigentlich mit Gott verbunden? Oder wie viel Sünde passt zwischen ihn und mich? Wie viel passt dazwischen an Sünde? Als Kinder Gottes sind wir ja an der Hand unseres himmlischen Vaters unterwegs. Das heißt, da soll uns nichts trennen. Da passt keine Sünde zwischen. Und als Jünger Jesu bin ich den Fußtapfen Jesu unterwegs. Er geht voran, ich folge nach. Und wenn Gott uns durch seinen Heiligen Geist bewusst macht, dass wir sündigen gegen ihn, gegen uns selbst, gegen andere, kann man das natürlich leugnen und verdrängen und gleichzeitig dankbar sein, dass der Heilige Geist uns aufmerksam macht auf das, was nicht stimmt, damit wir wieder Gottes Hand umso fester packen. Ich glaube, in der Nachfolge kommt es darauf an, in der Hör- und Rufweite Gottes zu bleiben. Und im Gehorsam zeigt sich, ob wir Fortschritte im Glauben machen. Und wer im Glauben Fortschritte machen will, ich sagte das schon, räumt der Sünde keine Vorrechte ein. Und doch ist die Versuchung immer da, Regeln bewusst zu missachten oder durch Sünde das Werk Christi unwirksam zu machen. Aber Christus ist ja nicht gekommen, damit wir sündigen, wie es uns passt, sondern um als seine geliebten Kinder geliebt zu sein. Ich glaube, wenn wir Jesus vergessen, dann sündigen wir. Aber Christ sein und nicht sündigen, wie das hier beschrieben wird, geht das überhaupt? Ich habe da so meine Probleme, wenn ich mich sehe. Ich bin Christ und ich soll überhaupt nicht sündigen. Mir gelingt es kaum, so perfekt zu leben. Und dann schaue ich mal hin. Ich glaube, es gibt Sünden, die man unabsichtlich tut. Und dass Gott auch unsere Herzen und Sünden kennt und weiß, wie wir es wirklich meinen und uns seine Vergebung zuspricht. Es gibt auch ein bewusstes Nichtsündigen. Ich glaube, dass wir als Menschen die Freiheit haben, bewusst zu entscheiden, was wir tun und was wir lassen. Bewusstes Nichtsündigen heißt, ich darf zu bestimmten Dingen oder ich muss zu bestimmten Dingen Nein sagen. Sagen, hier ist eine Grenze, in der ich mich von der Hand Gottes losreißen würde, wenn ich dazu Ja sage. Ein bewusstes Nichtsündigen steht in unserer Entscheidung. Und vielleicht ein gewohnheitsmäßiges Nichtsündigen. Wie ist das, wenn ich tief verankerte Werte und Gottesbeziehung habe und von dort her die Welt sehe und meine Entscheidungen treffe? Ich glaube, das ist möglich, wenn ich froh darüber sein kann, bestimmte Sünden nicht zu begehen. Andererseits darf ich mich auch nicht mit anderen Leuten vergleichen. Ich glaube, es kommt darauf an, wenn es ums Nichtsündigen geht, zur Freude Gottes zu leben und eine Entwicklung im Glauben auch zu nehmen. Wenn wir Kinder Gottes sind und es wirklich sind, gesteht uns Gott Entwicklungen zu, dass wir reif werden können, erwachsen werden, uns pubertär verhalten dürfen, aber auch irgendwann nicht mehr pubertär verhalten müssen. Wenn wir auch mit zunehmendem Alter im Glauben Weisheit und Gelassenheit bekommen und merken, was am Ende wirklich zählt. Und dass, wenn wir singen, näher mein Gott zu dir, das nicht nur in bestimmten Stunden machen, sondern sagen, Gott ist der Herr über unsere ganze Zeit, über unser ganzes Leben und er ist in jedem Moment da. Und das gibt uns Hoffnung auf Ewigkeit hin. Nicht sündigen, geht das? Ich denke, nicht sündigen ist dadurch bestimmt, durch eine Liebe zu Gott und weil wir Gottes Kinder sind. Wer oder was bestimmt eigentlich unser Handeln, unser Tun? Nur worauf orientieren wir uns im Alltag? Ich denke, dass der Alltag der Kinder Gottes nicht frei ist von Versuchungen und Anfechtungen. Das, was aus uns selbst kommt oder auch durch andere provoziert wird. Kinder, niemand soll euch in die Irre führen, heißt es hier im Bibeltext. Ich habe mal einen Autoaufkleber gesehen, da stand hinten drauf, folgen Sie mir nicht, ich habe mich auch verfahren. Folgen Sie mir nicht, ich habe mich auch verfahren. Ich kann natürlich darüber schmunzeln und trotzdem folgen, weil ich sage, ich kenne mich eh nicht aus. Oder ich kann es ernst nehmen und sagen, ja, ich möchte diesem Menschen oder dieser Meinung, diesem Trend nicht folgen. Wenn wir also erkennen, dass der Weg in die Irre führt, dann folge ich diesem Weg natürlich besser nicht, sondern ich schaue, welcher Weg wirklich zum Ziel führt. Und ich kenne den Weg, der Jesus heißt. Jesus und sein Wort. Der erste Johannesbrief haben wir ja in den letzten Wochen gesehen. Der stellt plakativ die Sachen gegenüber. Er malt sehr schwarz-weiß, worauf es ankommt. Und so stellt er genauso gegenüber Gott als Vater und die Kinder Gottes und den Teufel und die Kinder des Teufels. Das ist keine harmlose Gegenüberstellung mit dem Engelchen und Teufelchen, die um uns ringen. Es gibt ja so Cartoons, in denen das geschieht. Ich glaube, es geht hier um sehr ernste Dinge, um einen Machtkampf, um einen Tauziehen um den Menschen. Schauen wir uns mal die Kinder Gottes an. Die Kinder Gottes, heißt es, lassen sich in ihrem Handeln von der Gerechtigkeit leiten und sie sind gerecht, so wie Christus gerecht ist. So handeln Gottes geliebte Kinder. Und sie haben Gott zum Vater und lassen sich nicht auf die Sünde ein, denn Gott lebt in ihnen durch Gottes Samen. Wenn in uns tief eingepflanzt ist, dass wir Gottes Kinder sind, wenn wir seinen genetischen Code in uns tragen, wenn sein Heiliger Geist uns prägt, wenn Gottes Wort uns bewegt, sind wir gut mit ihm unterwegs. Sie können keine Sünde begehen, heißt es hier, weil sie ja Gott zum Vater haben. Das heißt, aus Liebe zu Gott und zum Nächsten werden wir frei vom Drang und vom Zwang zu sündigen. Und dann? Das Leben macht offenbar, wer zu den Kindern Gottes gehört. Das heißt für mich, geliebte Kinder Gottes unterscheiden sich. Sie leben anders. Es ist spürbar, wenn jemand geliebt wird. Es weiß jeder, der verliebt ist oder geliebt wird. Das ist spürbar. Und Gerechtigkeit und gerechtes Tun gehören genauso dazu, die sichtbaren Seiten des Glaubens. Das heißt, Liebe stellt sich Unrecht entgegen. Und wer den Status gerecht für sich proklamiert, also wer sagt, ich bin gerecht durch Gott, der hat das aber auch durch das konkrete Tun zu verifizieren. Das heißt, es ist dann auch sichtbar und erkennbar. Nach dem Motto, sag, was du glaubst und leb, was du glaubst. Wort und Tat stimmen da überein. Es nützt also nichts, fromm zu reden und unrecht zu handeln. Das ist ein Widerspruch in sich. Im ersten Johannesbrief wird immer wieder deutlich, wie sehr die Gemeinde damals mit der Sünde ringt, wo also Sünde eine reale Sache ist. Und gleichzeitig wird deutlich, dass Vergebung durch den Fürsprecher Christus zugesprochen wird. Und dass wir auch selber anderen vergeben, dem Bruder oder der Schwester. Wer wirklich geliebt ist, kann ja auch selber lieben. Und wer nicht lieben kann, ist eingeladen, sich lieben zu lassen, von Gott und auch verändern zu lassen. Schauen wir uns die Kinder des Teufels noch kurz an, um ihnen nicht zu viel Gewicht zu geben. Kinder des Teufels sind Menschen, die sich auf die Sünde einlassen, heißt es hier. Vielleicht aus Faulheit, wieder besseres Wissen oder um nicht peinlich anders zu sein, vielleicht auch aus Stolz. Und es wird gesagt, der Teufel sündigt von Anfang an. Sein wollen wie Gott, so die Ursünde, über andere auch Herr sein wollen. Anderen die Schuld zuweisen, das war ja der Sündenfall damals, und immer wieder auf die Unschuldsvermutung pochen. Kinder des Teufels lassen sich in ihrem Handeln nicht von der Gerechtigkeit leiten und stammen daher nicht von Gott. Wir haben ja im Rahmen der EU im Moment diese Herkunftsbezeichnung, wo wir genau sehen können, wo etwas herkommt. Das spricht in der Regel für Qualität, ein Siegel einer geografischen Herkunft. Ich glaube, dass es auch ein Siegel einer geistlichen Herkunft gibt. Das heißt, wenn wir Kinder Gottes sind und die Siegel tragen, dann ist das erkennbar. Umgekehrt, was die Kinder des Teufels hier betrifft, sie lassen sich in ihrem Handeln nicht von der Gerechtigkeit leiten und stammen daher nicht von Gott. Das ist eine andere Herkunft. Auch die ist erkennbar. In der Frage nach der Wahrheit leugnen sie die Wahrheit Gottes über das eigene Leben oder leben auch mit Lebenslügen. Ich glaube, dass man auch als Christ mit Lebenslügen leben kann. Eine Zeit lang geht das. Aber letztlich zerstört man sich selbst, weil das etwas Teuflisches ist. Das Handeln, wie wir reden und wie wir handeln, was wir tun, ist ein Hinweis auf die Herkunft, auf die treibende Kraft und die Motivation. Interessant ist übrigens, dass die Unterscheidung zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels hier nicht in Worten oder Bekenntnissen liegt, die wortreich formuliert werden. Das heißt, ich kann noch so fromm bekennen und die Glaubensbekenntnisse kennen, wenn ich nicht entsprechend handle, dann ist das alles nichts. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels zu unterscheiden, heißt es hier. Jeder, der sich in seinem Handeln nicht von der Gerechtigkeit leiten lässt, stammt nicht von Gott. Das gilt insbesondere von einem Menschen, der seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt. Und damit endet dieser Bibelabschnitt. Ich erinnere mich an die Szene einer Ehe, wo ein Ehemann sagt, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin nichts wert. Und sich wirklich ganz klein einschätzt und über sich selber schimpft und enttäuscht und frustriert ist. Und dann sagt die Frau zu ihm, wie redest du eigentlich über einen von mir geliebten Menschen? Wie redest du eigentlich über einen von mir geliebten Menschen? Wie ist das in unserer Beziehung zu Gott? Wie schätzen wir uns selbst ein? Wie viel sind wir vor Gott wert? Wie schuldig sind wir? Oder wie erlöst? Was beklagen wir, wenn wir in unserem Glauben nicht perfekt sind? Hören wir dann noch die Stimme Gottes, die sagt, wie redest du eigentlich über einen von mir geliebten Menschen, über ein von mir geliebtes Kind? Oder umgekehrt, wenn wir uns über andere beklagen. Es gibt ja Leute, die können einem ganz schön zusetzen. Da kann man ja auch wirklich manches vor Gott bringen und klagen. Und dann möchte ich trotzdem hören, dass Gott mir sagt, du, wie redest du eigentlich über einen von mir geliebten Menschen. Das gilt besonders von einem Menschen, der seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt, heißt es hier. Ich glaube, es braucht dies Gute, dass wir mit Dank und Wertschätzung voneinander reden, dass wir den anderen respektieren, weil der genauso von Gott geliebtes Kind ist wie wir. erstgeliebtes Kind, sie auch. Und diese Liebe dürfen wir leben. Ich möchte nicht dahin kommen, in die Versuchung, wie die Kinder des Teufels zu agieren. Voller Undankbarkeit, Verachtung, Respektlosigkeit. Das hat in der Gemeinde Jesu keinen Platz. Diese Kennzeichen sind aber auch klar markiert hier. Das Handeln bestimmt das Sein, heißt es hier im ersten Johannesbrief. Das heißt, das Leben und Tun macht offenbar, wer zu den Kindern Gottes gehört und zur Freude des Vaters lebt. Ich glaube, jeder, der Christus kennt, sich zu Christus bekennt, erfährt diese Liebe und weiß sich von Gott geliebt. Ein Leben völlig frei von Sünde, wie es hier beschrieben wird, sehr plakativ, ein Leben in völliger Perfektion wird für uns, glaube ich, nicht möglich sein. Das heißt, wir sind hier schon Kinder Gottes und wir werden es sein. Manches ist noch nicht offenbar. Was wir aber dazwischen tun können, dieser Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Advent, vor der Sünde auf der Hut sein, das geht durchaus. Und unser Leben bestimmen lassen von der Kraft Gottes, von dem Heiligen Geist, der uns zur Umkehr leitet, der uns immer wieder auf Christus hinweist und der unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Es gibt ja Momente, wo man das vergisst in seinem Alltag. Aber ich glaube, dieser Status, Kind Gottes zu sein, ist unabhängig von den äußeren Umständen. Ich bleibe immer noch Kind meiner Eltern, auch wenn meine Eltern nicht mehr leben. Aber ich bin Kind meiner Eltern und ich bleibe es. Das ist tief in mir drin. Egal, in welchen Beziehungen und Umständen ich lebe. Und ich glaube, das gilt auch für Kinder Gottes. Diese Kindschaft Gottes kann uns niemand rauben. Und solange ich die Hand des Vaters festhalte, bin ich bei ihm als sein geliebtes Kind unterwegs, egal wie alt ich bin. Und das im Alltag nicht zu vergessen, ist sicher eine Kunst, aber es ist etwas Wunderschönes. Wenn du dir jeden Tag sagst, wenn du in den Spiegel schaust und sagst, guten Morgen, geliebtes Kind Gottes. Und auch abends, wenn du richtig K.O. bist und die Bartstoppeln da sind und du wirklich nicht mehr fit bist, du bist immer noch ein geliebtes Kind Gottes. Also, wir sind Gottes Kinder, wir sind es wirklich. Das vergessen wir bitte nicht. Amen.